Jockey Podcast.
Uli, der Eishockey-Podcast, wir sind mal wieder zurück mit einer Teamanalyse. Ja, also werden die meisten sagen, was wollt ihr jetzt mit der Teamanalyse? Wir sind ja jetzt fast vor der neuen Saison. Ja, genau deswegen schauen wir ein bisschen nach vorne, aber wie immer auch ein bisschen zurück. Und heute haben wir einen sehr guten Freund zu Gast, ein Mitglied des Uli-Podcasts, und auf seine Expertise bin ich sehr gespannt. Es geht um Markus und um die Augsburger Panther. Servus, grüß dich.
Ja, servus nach München.
Jo, wie schon gesagt, die Sommerpause neigt sich dem Ende zu. Wie hast du denn so bisher den Sommer verbracht? Bist du schon richtig in Shape? Wie schaut's bei dir aus?
Ja, also wir machen im Sommer dann natürlich immer, wechseln wir auf die Rollen und spielen Inline-Hockey. Das funktioniert ganz gut, aber ja, viel mehr ist da jetzt nicht passiert. Also es ist nicht so, dass wir irgendein Sommerprogramm absolvieren würden, so wie das professionelle Spieler machen.
Schade, ich hätte jetzt da große Insights erwartet bei euch, aber nein.
Ich kann dir was über das Grillsteak erzählen, sind wir auf dem richtigen Weg.
Grüße an den Frank, der ist ja sehr interessiert daran, denke ich mal. Nee, Spaß beiseite. Merkt man denn in Augsburg schon, dass es kurz vor der neuen Saison steht oder dass man kurz vor der neuen Saison sich befindet?
Ja, auf jeden Fall. Also auch dadurch, dass wir eben jede Woche dort sind, also beim Gut-Francis-Stadion ist draußen noch eine zweite Fläche, auf der natürlich erst später Eis gemacht wird, wenn die Außentemperaturen es doch zulassen, und da spielen wir eben. Und dann ist schon immer mal wieder jemand da. Also erst letztens hat Dennis Endras bei uns ein bisschen zugeschaut.
Sehr gut.
Ich weiß nicht, was die sich dann immer denken, wenn die uns rumhüpfen sehen, aber man kriegt schon viel mit, ja.
Hofft man vielleicht, dass man noch irgendwie gescoutet wird, ne?
Ja, ich glaube, das ist in unserem Alter leider schon vorbei.
Ja, sehr schön. Auf Dennis werden wir nachher auf jeden Fall noch zu sprechen kommen.
So ein Eishockey-Blog und Podcast zu betreiben, ist nicht ohne. Recherchieren, schreiben, telefonieren, aufnehmen, schneiden, Social Media und. Damit das so bleibt, kannst du uns jetzt unterstützen. Ganz bequem über PayPal. Wie das geht, steht in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
Wir wollen jetzt aber erstmal nochmal kurz zurückblicken auf die letzte Saison der Augsburger Panther und jetzt mal, ohne jetzt ganz tief in die Analyse zu gehen, so machen wir es immer am Anfang, so dein Gefühl zur letzten Saison.
Ich glaube, das typische Gefühl, das in Augsburg eigentlich immer da ist, so die Emotionen, ich finde, das hat schon ein bisschen gefehlt. Ich weiß nicht, ob das an diesen Corona-Saisons jetzt lag. Mhm. Auf der anderen Seite war natürlich der Erfolg nicht da, wie man sich's erhofft hat. Leistungsträger wie LeBlanc, Valentine und Co. haben nicht das gezeigt, was sie eigentlich können. Von dem her war mit der Saison eigentlich relativ schnell abgeschlossen. Ich glaube, da hat keiner groß hinterher geweint.
Okay. Ja, also, dass wir alle mal auf Stand kommen. Die Augsburger Panther haben als 11. Team, also auf Platz 11, die DL abgeschlossen mit einem Punkte-Koeffizienten von 1,29. Ich habe eigentlich immer wieder betont, dass ich froh bin, dass er weg ist, aber er ist wieder da für die nächste Saison. Wenn man so auf die Tabelle schaut, die Kölner Haie auf Platz 10, die haben einen Punktedurchschnitt von 1,32. Ich meine, das ging quasi bis zum letzten Spieltag noch, ne? Also die Chance war gegeben, für die Augsburger in die Playoffs zu kommen. Liege ich da richtig?
Auf jeden Fall. Also zum Ende hin ist es richtig knapp noch geworden, weil sie dann plötzlich gemeint haben, wir können ja doch ein paar Spiele gewinnen. Aber ich glaube, so wirklich gerechnet hat keiner damit. Das war einfach zu viel vergeigt die Saison über und zu viele Spiele mit einem Torunterschied abgegeben. Dann reicht es halt am Ende einfach nicht.
Ich sehe schon, der Humor ist nicht abhanden gekommen. Schauen wir mal so ein bisschen auf die Neuzugänge zur letzten Saison. Da fallen mir zumindest mal drei Namen auf. Jesse Graham, Colin Campbell und Chad Nearing. Wie haben dir denn die Neuzugänge generell und im Speziellen die drei gefallen?
Ich fand die Neuzugänge insgesamt gar nicht so verkehrt. Campbell war der einzige, von dem ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht war, weil er mit guten Zahlen kam und eigentlich mit viel Lob und dann für meines Erachtens das nicht abliefern konnte. Graham war natürlich die absolute Überraschung, dass der da zum Topscorer avanciert und auch wirklich ligaweit mitgehalten hat und auch die Tabelle mal angeführt hat, was Assists anging. Mhm. Ja, Nearing war so ein Kandidat aufgrund seiner Verletzung und er hat ja ein Jahr dann nicht gespielt. Ist eigentlich so eine typische Panther-Verpflichtung, eigentlich ein guter Spieler. Verletzung, man hofft, ihn jetzt billig verpflichten zu können und dass er dann trotzdem nochmal Leistung zeigt. Und das ist bei ihm eigentlich, fand ich, ganz gut aufgegangen. Er war jetzt nicht so gut, wie er mal war, aber er war definitiv über dem Durchschnitt für Panther-Verhältnisse, meiner Meinung nach.
Wer hat dir denn noch so ganz gut gefallen? Du hast jetzt True LeBlanc schon genannt, dass er nicht so die stärkste Saison hat, kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen drauf. Aber generell, wer hat dich noch überrascht?
Boah, das ist eine gute Frage. Also überrascht nicht wirklich, aber ich finde, David Steeler hat wie immer abgeliefert. Ein bisschen überraschend war Pale, dass bei dem doch wieder nochmal mehr ging. Der hat ja eigentlich die letzten Jahre so ein bisschen abgebaut. Mhm. Clark, finde ich, hat sich jetzt ganz gut zurechtgefunden, seitdem er aus Iserlohn zu uns gekommen ist. Und ja, mit Pümpel war natürlich jemand da, der zu Beginn schon überrascht hat, weil er viele Tore gemacht hat, aber bei dem fehlt natürlich dadurch, dass er erst nachverpflichtet wurde, so ein bisschen die Langstrecke, sage ich mal.
Ja, neben entsprechenden guten Leistungen gab es ja bestimmt auch schlechte. Wollen wir auch mal drauf eingehen. Bei welchen Spielern hast du dir gedacht, so, boah, also da ist noch ganz schön Luft nach oben?
Ja, da muss man immer wieder John Rogel nennen. Also oh. Das ist aber ein bisschen überraschend für viele, weil er ist ja Nationalspieler und so weiter. Mhm. Aber wenn man das beobachtet, ist er tatsächlich auch nur so lange Nationalspieler, wie Mannheim, München und Co. Playoffs spielen. Und sobald genügend Leute da sind, ist er auch schon wieder weg. Also der hat noch kein einziges Turnier bestritten, sag ich mal.
Mhm. Ist immer so im erweiterten Kader quasi, ja.
Genau, fliegt aber in den Runden vorher dann irgendwann raus. Und der ist einfach, ja, weiß nicht, zu unbehäbig, spielt zu oft einfach Pässe durch die Mitte, sorgt für Gegentore und ist da eigentlich ein großes Problem, meiner Meinung nach. Trotzdem hat man ihn weiter verpflichtet, warum auch immer.
Okay.
ja, dann natürlich Lamp und Valentine, über die viele geschimpft haben, dass sie einfach zu langsam geworden sind, nicht mehr ihren Körper einsetzen, nicht mehr das aufs Eis bringen, was sie eigentlich konnten. Genauso wie bei LeBlanc, wobei da ja so ein bisschen im Hintergrund auch gemauschelt wurde, dass seine Tochter schwer krank war und dass sie das vielleicht alles mehr mitgenommen hat, als man von außen sehen kann. Ich meine, klar, ist auch nur ein Mensch. Mhm. Ja, aber es gab schon so ein paar Baustellen. Also vor allem die Verteidigung war einfach insgesamt. Deswegen musste da auch was gemacht werden.
Klar, vielleicht sollte man das auch mal wirklich auch dazu sagen. Ich meine, wir reden hier über die Leistungen, die auf dem Eis gebracht werden oder nicht gebracht werden. Was da tatsächlich im Einzelfall dahinter steckt, das wissen wir natürlich nicht. Deswegen wollen wir natürlich nur auf Sportliche schauen, ne? Du hattest vorher schon True LeBlanc angesprochen, hatte 20 Punkte in der Saison, schon ein bisschen unter seinen Werten, oder?
Definitiv. Also von ihm muss man eigentlich 30 Punkte erwarten können. Aber man hat gemerkt, egal in welcher Reihe er gespielt hat, er konnte mit niemandem so wirklich. Und eigentlich in den Jahren zuvor war es so, stell egal wen neben LeBlanc, der verteilt die Scheiben und der kann mit jedem und plötzlich ging so gar nichts mehr. Also es war wirklich überraschend, dass er so schlecht dann abgeschnitten hat.
Wenn wir so ein bisschen vor die Saison schauen, ist es schon ein bisschen her zwar, aber trotzdem, was sind denn so die Erwartungen bei den Fans gewesen? Ich meine, sollte sich ja schon immer mit den Erwartungen des Clubs decken, würde ich jetzt mal sagen, aber wie war denn die Erwartungshaltung der Fans vor der Saison?
Ich glaube, Platz 10 haben schon viele eigentlich erwartet, weil mit dem Abstieg hat eigentlich keiner gerechnet oder dass man damit viel zu tun haben würde. Mhm. Meine, dafür gab es Krefeld und Co., die sich noch ein bisschen dümmer angestellt haben als wir. Aber dass man insgesamt so schlecht sein wird, das war einfach nicht zu vermuten. Also Platz 10 ist eigentlich immer das Ziel. Und auf dem Papier hatten wir ja gar keine so eine schlechte Mannschaft. Also die lesen sich alle super. Aber wenn man halt merkt, die ja, Leute kommen in die Jahre, da gibt es halt auch immer Spieler wie TJ Trevelyan zum Beispiel, egal wie alt der ist, der rennt, der macht, der arbeitet. Und dann aber eben andere Spieler, die mit jedem Jahr gefühlt langsamer und behäbiger werden. Und da hat man irgendwie nicht die perfekten Verpflichtungen getroffen oder weiter verpflichtet. Mhm.
Jetzt hat man mit letzten Jahr ein, in Anführungsstrichen, Corona-Jahr, mal Fans drin, mal Fans nicht. Du hattest ja, glaube ich, die Möglichkeit, auch mal ins Kurt-Frenzel-Stadion zu gehen, wenn keine Fans da waren. Wie würdest du die Situation beschreiben zwischen den zwischen der Augsburger Mannschaft und dem Team? Hat man da schon gemerkt, dass das Team anders spielt, wenn Zuschauer da sind? Wie würdest du das beschreiben?
Definitiv. Also Augsburg lebt von Emotionen. Mhm. Und wie du richtig gesagt hast, ich war auch mal drin, wo keine Fans da waren, und es ist eine Katastrophe.
Macht keinen Spaß.
Nee, da passiert einfach nichts, und du denkst ja, okay, hätte ich jetzt auch auf der Couch vor dem Fernseher hocken können. Ja, und deswegen ist es ja auch meistens so, dass wir in vielen Jahren zu Hause unglaublich viele Punkte einfahren und auswärts überhaupt gar nichts, weil bei uns einfach so viel Emotion drin ist, weil wir relativ laut sind. Das sind unsere Spieler gewöhnt. Also Neuverpflichtungen kommen ja auch ganz oft und sagen nach dem ersten, zweiten Spiel, wow, Wahnsinn, was hier los ist, das kenne ich so gar nicht, wie kann das so laut sein, was passiert hier überhaupt? Mhm. Und das führt natürlich zu besseren Leistungen. Also ich denke, das ist schon ein wichtiger Faktor gewesen, weswegen es dann auch am Ende nicht gereicht hat.
Hat sich dann bei den Fans was geändert? Gab es eine bestimmte Reaktion? Hast du gemerkt, dass so die Euphorie, als man wieder in die Halle konnte letzte Saison, dass sie ein bisschen mehr wurde? Oder ging es einfach weiter wie die Jahre zuvor? Wie war da dein Gefühl?
Schwierig zu beurteilen, weil man musste ja dann auch Masken tragen und man musste Abstand halten und es konnten nicht so viele Leute rein und alles. Und das hat schon, fand ich, ein bisschen auch dafür gesorgt, dass die Fangruppierungen entzerrt wurden. Mhm. Und dadurch nicht so diese gewaltige Masse an Lautstärke rüberkam, sondern man sich eben so für sich ein bisschen unterhalten hat und dann so ein bisschen Eishockey geguckt und gut ist. Die verschiedenen Fanvereinigungen haben natürlich alles Mögliche versucht, um anzufeuern, aber auch die hatten das nicht leicht. Also es war ein ganz komischer Mix. Mal war ganz viel Stimmung da, vielleicht liegt es auch am Gegner. Ich meine, gegen den bayerischen Verein ist natürlich immer mehr Stimmung da, als wenn Wolfsburg kommt oder so. Aber ja, es war komisch zu beschreiben, fand ich. War ein ganz komisches Gefühl, wieder drin zu stehen mit so vielen Leuten. Mhm.
Warst du letztes Jahr auch auswärts noch dabei? Also München nicht, da hätten wir uns ja gesehen, das weiß ich.
Genau, ich glaube, letztes Jahr war ich tatsächlich nirgends auswärts. Normalerweise ist ja München oder auch Straubing oder so schon drin, und eigentlich suchen wir uns auch immer eine Mannschaft aus, die ein bisschen weiter weg ist. Mhm. Aber letztes Jahr war ich, glaube ich, gar nirgendwo, ne?
Ja, das ändert sich dann dieses Jahr wahrscheinlich wieder.
Definitiv. Auf jeden Fall Köln, nachdem wir unser Freiluftspiel dort bekommen.
Ah ja, ja, das stimmt. Die haben ja ein paar Freiluftspiele. Aber da willst du hinfahren, oder? Also jetzt sind wir schon fast ja in der nächsten Saison, aber können wir ja gleich noch mit reinnehmen.
Ja, also wenn Augsburg schon mal die Möglichkeit hat, daran teilzunehmen, dann möchte ich mir das schon angucken.
Ja. Ja, würde ich an deiner Stelle definitiv auch machen. Schauen wir mal auf die, ja, aktuelle Saison, die quasi vor uns liegt. Die Augsburger haben jetzt den Dolomiten-Cup gespielt. Mhm. Ich gehe mal davon aus, du hast beide Spiele gesehen. Wie ist da dein Eindruck?
Ja, also zum ersten Spiel muss man sagen, dass der Gegner einfach unglaublich stark war, die Tschechen. Den Clubnamen kann ich leider nicht aussprechen.
HC Pardubice, hoffentlich, also glaube ich. Genau. Ich hoffe, es war richtig. Korrigiert mich bitte, wenn das falsch war, aber so würde ich es jetzt mal interpretieren, ja.
Ja, die waren einfach unglaublich stark, und da, die haben am Ende das Turnier ja auch gewonnen, und da hat man schon gemerkt, das ist eine ganz andere Liga. Mhm. Und dafür haben wir uns gut geschlagen. Wen man da natürlich hervorheben muss, ist Dennis Endras. Der hat gehalten, was kam, und war wirklich sehr bemüht. Auch die Verteidigung hat gut zurückgearbeitet. Da waren eigentlich alle dran beteiligt. Im zweiten Spiel hat man Biel ja dann mit 5-2 besiegt, und das war schon sehr anschaulich. Also man konnte tatsächlich mal wieder ein paar Spielzüge sehen, Spiellust und Freude und wirklich Einsatz, was man eben letztes Jahr auch so ein bisschen vermisst hat.
Ich meine, beim Dolomiten Cup sind die Augsburger ja öfters dabei, richtig?
Ja, im Prinzip jedes Jahr seit, ja. Boah, ich weiß gar nicht, wie lange.
Ist es dann auch wirklich so eine Standortbestimmung vor der Saison? Oder wie kann man das einschätzen? Ich meine, ich habe jetzt das Red Bull Salut gesehen am Wochenende. Ich hoffe, dass das jetzt mal für den EHC keine Standortbestimmung war. Wie schaut es denn? Das lief nicht so gut, ne? Nee, das lief tatsächlich nicht so gut. Also außenrum lief alles sehr gut, aber das Eishockey da war nicht so schön. Aber wie ist denn bei den Augsburgern? Ist das eine Standortbestimmung?
Das kommt immer ganz drauf an, wer hinfährt. Also ich fand, dieses Jahr ist das Teilnehmerfeld schon recht stark gewesen, eben mit den Tschechen, den Schweizern und den Berlinern. Mhm. Das ist schon eine Hausnummer. Wir hatten aber bei dem Turnier auch mal irgendeinen italienischen Verein und dann Straubing, glaube ich, dazu oder Nürnberg oder so. Mhm. Das ist dann was anderes, klar. Die Augsburger haben das Turnier aber relativ oft gewonnen, und eigentlich ist schon immer der Anspruch, tatsächlich dort als Sieger vom Eis zu gehen. Mhm. Ob das jetzt wirklich viel aussagt, weiß ich nicht. Also, ich
Okay.
glaube, es ist tagesformabhängig und es ist ja so früh in der Saison, dass man nicht allzu viel erwarten sollte. Aber es ist schön, wenn man da schon sieht, dass bestimmte Dinge funktionieren.
Gibt es denn noch weitere Vorbereitungsspiele? Was ist geplant bei den Augsburgern noch?
Ja, es gibt noch einige Spiele. Welche genau müsste ich jetzt erst nachschauen, aber es sind schon noch ein paar
Okay.
hier und da. Halt keine Turniere mehr, aber so meistens lädt man irgendwelche bayerischen Vereine auch mit ein oder versucht zwar mit Kaufbeuren und sowas. Ja, aber das kann man alles auf der Homepage der Panther nachlesen.
Da verweisen wir natürlich sehr gerne darauf. Kaderplanung. Immer große Geschichte. Ein paar von den Spielern, die wir jetzt vorher schon ein bisschen diskutiert haben, die sind schon wieder weg. Also, wenn ich so sehe, Chet Neering ist weg, Colin Campbell verlässt die Augsburger.
Brad McClure ist gegangen.
Ja, da gibt es einige Namen. Ist es denn dann immer, ich meine, klar, man ist jetzt nicht in die Playoffs gekommen, man hat aber trotzdem gute Spieler gehabt, die auch gut gepunktet haben. Es ist ja quasi jedes Jahr, ja, muss ich Augsburg neu erfinden, oder?
Ja, es ist immer ein Kampf. Also gute Spieler nutzen logischerweise Vereine wie ein AIV als Sprungbrett. Also das ist ganz natürlich, dass man dann schaut, okay, komme ich entweder zu einem erfolgreicheren Verein in der DEL oder manche sogar in die Schweiz oder Schweden oder was auch immer. Das ist der Klassiker. Also dass jemand wie Graham, da wusste man im Prinzip nach den ersten 10 Spielen, okay, der wird dieses Jahr da sein und dann nicht mehr. Von dem her, das gehört dazu. Aber nach dem Jahr war auch einfach ein Umbruch nötig. Da finde ich eher, haben wir in der Verteidigung zu wenig Umbruch geleistet. Im Sturm gefällt es mir eigentlich ganz gut, was passiert ist.
Was ist denn so passiert? Die Neuzugänge der Augsburger Panther, wie würdest du die bewerten? Also ich habe hier eine schöne Spielerliste. Wer sticht bei dir jetzt da heraus? Auf wem freust du dich jetzt extrem? Jetzt mal von Dennis Endratz abgesehen, da reden wir gleich noch darüber, ne? Aber jetzt mal von den restlichen Spielern, die gekommen sind.
Also im Sturm, ich habe mir auch schon ein paar Trainings jetzt angeguckt, um so ein bisschen zu gucken, wer spielt denn schon miteinander oder was passiert denn alles. Im Sturm können wir uns auf jeden Fall auf Soramis freuen, der ja auch bei der deutschen Nationalmannschaft schon gute Leistungen gezeigt hat. Auch Wenström oder Kufner machen ihre Arbeit wirklich richtig gut. Die drei haben auch jetzt schon in der Reihe zusammengespielt. Wenström, Kufner hat auch schon mal mit LeBlanc zusammengespielt. Funktioniert wirklich top, gefällt mir sehr, sehr gut. Was auch sehr schön ist, ist der eigene Nachwuchs, der natürlich hochgezogen wurde, also Hanke und Nilek. Die machen ihre Sache für ihr Alter wirklich ausgesprochen gut und schön und sind da voll mit dabei. Auf Justin Wolleck, der jetzt ja auch bei der U20-WM dabei ist, wird man sich auch freuen können. Also vorne hat man wirklich wenig falsch gemacht, meiner Meinung nach.
Gibt es noch Baustellen?
Ja, ich finde, die Verteidigung ist immer so ein Ding. Also da haben wir Sacher geholt und Warsowski. Warsowski macht es solide. Von Sacher habe ich noch ein bisschen mehr erwartet, aber der braucht vielleicht auch einfach den einen oder anderen Moment, um reinzukommen. Wie schon angesprochen, John Rogel verstehe ich einfach nicht, warum man ihn immer länger hält und länger hält, weil das eigentlich so mit einer der Schwachpunkte war, den man gesehen hat. Deswegen hat man sich auch von Valentine getrennt. Bei Lamb muss ich leider sagen, obwohl ich ihn sehr, sehr gern mag, dass er eigentlich leistungsmäßig auch nicht mehr so viel in der Mannschaft zu suchen hätte. Da munkelt man aber, dass dass die Vertragslaufzeit noch länger ging und die Panther dementsprechend gar nicht anders reagieren konnten. Bergman ist auch immer so ein Kandidat, wo man sagt, naja, Licht und Schatten, von dem her in der Verteidigung wäre schon mehr möglich gewesen, glaube ich.
Gucken wir mal auf die Torhüter-Situation. Da habe ich jetzt erstmal gesehen, Olivier Roy ist gegangen. Aus Münchner Sicht, ja, wir haben ja da so die Geschichte mit den Playoffs, ist das aus Münchner Sicht natürlich nicht ganz so schlecht. Ihr habt aber dafür einen mindestens gleichwertigen, wenn nicht sogar besseren Ersatz bekommen, würde ich jetzt mal sagen, mit Dennis Endras. Ganz kurz zu Olivier Roy. Wie würdest du seine Zeit beschreiben? Also aus Münchner Sicht, wie gesagt, also ich kenne ja nur die Spiele jetzt gegen uns, ne, war da schon immer sehr nervig gegen ihn.
Ja, also Roy ist ein Wahnsinnstyp. Und ich glaube, nachdem hätten sich auch München und Mannheim gestreckt, wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre. Und das ist halt der große Nachteil. Ist ein super Kerl, super sympathisch, super Leistungen. Aber wenn er halt nur eine Drittelsaison oder eine halbe Saison da ist, weil er den Rest verletzt ist, ist es irgendwann schwierig. Und dann muss man natürlich sagen, okay, was macht der zweite Goalie? Das ist jetzt bei uns Markus Keller. Auch ein super Typ, aber
seit Jahren da, ne?
Genau, aber für mich kein DL-Torhüter. Also der macht mal seine 5 Spiele ganz gut, aber dann braucht er auch wieder ein Päuschen. Den kannst du keine 25 Spiele spielen lassen. Das ist einfach nicht konstant genug. Und von dem her bin ich sehr froh, dass das mit Dennis Endras endlich geklappt hat. Das wurde ja schon seit Jahren auch gemunkelt. Aber mit der Vertragslaufzeit in Mannheim ging das auch nicht so gut. Und Mannheim musste natürlich auch erstmal für Ersatz sorgen. Und von dem her sollte Endras sich nicht verletzen, glaube ich, sind wir jetzt deutlich besser aufgestellt. Weil dann kann er sich mal ein paar Spiele Pause nehmen, das wird der Keller optimal machen und dann sind wir da auf jeden Fall verstärkt.
Wann hast du das erste Mal gehört, dass es sein könnte, dass Dennis Endras zu den Augsburger Panthern wechselt hat? Ich meine jetzt mal eine konkrete Gerüchte beziehungsweise eine konkrete Ansage, sage ich jetzt mal, dass er eventuell zum Ende der Karriere, also muss man natürlich immer in Klammern setzen, er wird sicherlich noch ein paar Jahre spielen, aber dass er, wenn er ein bisschen älter ist, dass er nochmal zum AIV zurückwechseln würde, das hatte man ja schon öfter gehört.
Definitiv, also ich glaube, das ist fast schon seit seinem Weggang im Prinzip das Gerücht gewesen, ja, er wird schon irgendwann wieder herkommen und er wird seine Karriere hier beenden. Konkret ist es, glaube ich, so 2020 geworden. Da habe ich mal gesehen, wie er vor der Geschäftsstelle aus dem Auto gestiegen ist.
Ah ja, das ist natürlich
ist ja immer so, okay, da wird irgendwann mal was passieren. Und dann bekommt man so das eine oder andere natürlich mit. Das muss man in Augsburg auch immer sagen. Es ist sehr familiär und wenn man dann so ein paar Verbindungen hat oder da auch mitarbeitet, dann kriegt man das eine oder andere mit. Und dann sieht man halt, wer kommt rein und wer verlässt das Haus wieder. Von dem her war klar, der ist nicht jedes Jahr da, um die freundschaftlichen Beziehungen zu pflegen, sondern um das irgendwann zu konkretisieren. Nur wann war halt nie absehbar.
Und gefällt dir dann das Torhüter-Duo Endras-Keller?
Also, definitiv.
Man kann davon ausgehen, dass Dennis Endras dann wahrscheinlich 75% der Spiele macht. Oder wie ist die Aufteilung generell? Wahrscheinlich schon so, oder?
Ja, also das ist jetzt auch ein Unterschied zu den letzten Jahren. In den letzten Jahren haben die Trainer immer gesagt, wir gehen mit 2 relativ gleichberechtigten Torhütern in die Saison. Es wird keine klare Nummer 1 geben. Also ja, man hat gesagt, Roar ist erstmal der Startgoalie, aber man hat sich da nie so festgeschrieben wie andere Vereine. Und das ist dieses Jahr wirklich anders. Man sagt, Dennis ist die Nummer 1, er wird erstmal alles machen und dann guckt man, wann man Markus Keller brauchen wird. Aber ich gehe davon aus und es da passt auch der Spielertyp Dennis Endras dazu, der will jedes Spiel spielen. Mhm. Und das sieht man auch im Training, der will auch jeden Puck fangen. Und der ärgert sich einfach immer, wenn ihm ein Tor reinfällt, selbst wenn es das langweiligste Training schlechthin ist. Aber der will gewinnen und ich glaube, das kann uns nur gut tun.
Du hattest vorher schon gesagt, beim Dolomiten Cup hat er einen guten Eindruck hinterlassen.
Ja, auf jeden Fall. Also er ist flink, er ist, was ich auch beim Keller manchmal kritisiere, schnell unten auf dem Boden und schnell wieder oben, weil der Markus ist gut, er ist auch ein gutes Stück größer als die meisten Torhüter, aber da wirkt das Ganze immer so ein bisschen behäbig. Und da ist der Endras halt viel mehr wie Rohr. Und noch dazu natürlich, Fanghard Stockhand ist noch mal ein Ticken besser. Also das ist für mich ein Wahnsinns-Torhüter, auch wenn er jetzt langsam zum Ende seiner Karriere kommt, aber so jemanden kriegt der AIV für gewöhnlich nicht her.
Ja, trotzdem, also Silbermedaillengewinner 2018 darf man auch nicht vergessen, mehrfacher deutscher Meister, also kann man schon Königstransfer nennen.
Ja, ich hoffe nur, man setzt nicht zu viel auf ihn, weil er hatte ja tatsächlich auch schon einige Verletzungen.
Ja.
Es kann nach hinten losgehen und so unterbewusst schwingt, glaube ich, bei den ganzen Augsburgern jetzt mit, 2010 sind wir ja mit dem Vizemeister geworden, da war er noch ganz jung und da hat es trotzdem schon geklappt und jetzt ist er ja Top-Goalie und gucken wir mal, wohin das geht. Und da wäre ich dann doch ein bisschen vorsichtiger.
Ja, ein Goalie ist eine der Schlüsselpositionen im Team. Ich glaube, da sind wir uns einig und auch ein Garant dafür, dass man Erfolg hat. Aber es ist ja nun mal schon 12 Jahre her. Man möchte es nicht glauben, ne, wie die Zeit vergeht.
Das ist es eben.
So overall gesehen, was hast du ja für Erwartungen an die neue Saison. Ist Platz 10 das Ziel, geht vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich glaube, in die Abstiegszone will man sowieso nicht gucken. Wie ist da deine Erwartungshaltung?
Also so wie ich es aktuell wahrgenommen habe, eben Dolomiten Cup und erste Trainings, haben wir mit ein paar alten Spielern, die wieder vollkommen anders auftreten und mit unseren Verstärkungen deutlich mehr Chancen als letztes Jahr. Dazu, wenn Endras stabil bleibt, also ich bin optimistisch auf Platz 8 bis 10, vielleicht mit der ein oder anderen Glückssträhne auch Platz 6, was natürlich Wahnsinn wäre, aber ich bin zuversichtlich, dass es mit den Playoffs dieses Jahr auf jeden Fall klappen sollte.
Hattest du eigentlich mit Dennis Endras schon Kontakt? Hast du schon mit ihm gesprochen?
Ja, hin und wieder. Also wenn man sich halt im Stadion über den Weg läuft. Aber es war jetzt nicht ausführlicher.
Entspannter Typ. Also so habe ich ihn zumindest kennengelernt, wenn man das so sagen kann, wenn man ihm mal so begegnet, ne?
Total. Also er ist auch immer offen für Fans. Wer sich mit ihm unterhalten mag oder beim Training, wenn er das Eis verlässt, hält er auch mal kurz inne, macht Fotos, quatscht mit dir 5 Minuten, kümmert sich auch sehr viel immer um die Kinder, die anstehen, und das ist schon immer, also er ist auf jeden Fall locker.
Sehr cool, sehr cool. Und er bringt natürlich auch menschlich was in die Mannschaft rein, würde ich sagen.
Ja, also da wird er uns, glaube ich, viel bringen, eben wie vorhin angesprochen, die Mentalität. Dann ist er ein relativ ruhiger Typ, aber wenn es sein muss, kann er auch mal aus der Haut fahren. Also für mich ein rundum ja, sehr guter Eishockeyspieler.
Auf was freust du dich denn am meisten? Auf die nächste Saison, auf die Fannähe wieder, dass sich das alles wieder so in Anführungsstrichen normal anfühlt. Auf was freust du dich?
Ja, auf jeden Fall auf die Stimmung. Also da hoffe ich schon, dass es jetzt wieder ein bisschen besser wird. Vor allem eben mit dieser Euphorie, die der Kader mit sich bringt, dass man so ein bisschen optimistischer ist als die letzten Jahre. Auch mit dem neuen Trainer. Also der Peter Russell macht einen sehr sympathischen Eindruck. Da hat letztens erst im Training so eine lustige Situation, hat er eine Übung erklärt mit seinem schottischen Akzent und hat dann gefragt, ob es alle verstanden haben. Dann haben ihn ein paar Gesichter sehr ungläubig angeguckt, weil niemand kapiert hat, was er jetzt eigentlich will, weil er so einen krassen schottischen Akzent hat. Dann hat er das Ganze nochmal in normalem Englisch gesagt und dann ging es weiter. Und der ist so sehr, sehr spielernah. Also das Gefühl hatte man bei dem einen oder anderen Trainer schon auch, dass er keine Nähe zur Mannschaft aufbauen konnte. Und ich glaube, wenn das wieder besser funktioniert, dann ist auch die Nähe von den Fans wieder da und dann wird das ganze Gespann einfach wieder besser funktionieren.
Was mich noch interessieren würde, du hast ja einen sehr guten Einblick innerhalb der Organisation, innerhalb des Clubs. Hat sich da innerhalb des Clubs was geändert seit Corona?
Gute Frage. Eigentlich nicht so sehr. Also wir haben ja eh relativ wenig Personal, würde ich mal sagen, in der Geschäftsführung, in der ganzen Geschäftsstelle. Das ist eigentlich alles mehr oder weniger beim Alten geblieben. Es steht jetzt natürlich ein gewisser Wechsel an. Also der einer der Geschäftsführer, der Herr Horber, ist gestorben, Herr Horber Senior. Da wird die Frage sein, wie füllt man die Lücke? Dann ist man ja schon länger auf der Suche nach einem neuen Manager. Da wurde auch lange gemunkelt, vielleicht kommt Larry Mitchell wieder, weil wir ja 2 Ingolstädter Spieler geholt haben, würde irgendwie zusammenpassen.
Diese Gerüchteküche immer, Wahnsinn.
Genau. Ja. Aber das wurde so ein bisschen dementiert von den Panthern. Ich bin gespannt, da denke ich, werden wir im August noch was hören.
Okay. Jetzt muss ich dich mal ganz direkt fragen, weil ich komme immer so vor, als wäre ich der Einzige, der genervt ist von diesem Punktedurchschnitt. Findest du das denn gut?
Naja, also es ist einfach schwierig. Ich finde, klar, man hat irgendeine Regel gebraucht. Wie soll man es denn machen, wenn das eine Team 10 Spiele weniger gespielt hat, damit es irgendwie fair ist? Auf der anderen Seite ist dann auch die Frage, ist es denn überhaupt fair? Also wenn jemandem 10 Spiele fehlen und diese Spiele sind alle gegen die Top-5-Mannschaften gewesen und der andere spielt 10 Spiele gegen Krefeld und Co., dann ist es ja trotzdem nicht fair.
Die sind gar nicht mehr in der Liga. Na, also. Nein, also wir haben auch viele HörerInnen bei den Krefeld-Pinguinen. Nein, das ist natürlich kein Krefeld-Bashing. Also das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Aber ja, die Botschaft ist natürlich angekommen, dass das Teams in der unteren Region gemein sind.
Genau, also wenn jemand nur einmal gegen die Panther gespielt hat und dafür viermal gegen Mannheim oder München spielen musste, dann wird er in Augsburg auch mehr Punkte geholt haben als in Mannheim oder München. Das ist ja ganz klar. Und deswegen ist dieser Quotient halt so ein bisschen schwierig, finde ich. Aber es braucht irgendeine Regel und ich hätte aktuell keine bessere Idee. Deswegen müssen wir wohl oder übel damit leben.
Ich würde mal sagen, wir hoffen, dass alle Spiele durchgebracht werden und dann ist dieser Punktedurchschnitt sowieso nicht so ausschlaggebend, würde ich mal sagen.
Ja, das wäre allerdings sehr schön.
Zum Abschluss, welche Botschaft hast du an den AIV? Welche Botschaft würdest du den Spielern einfach, wenn du jetzt so vor der Mannschaft stehen würdest, du derjenige wärst, der wirklich so das Sagen hat für die neue Saison, was würdest du den Spielern der Augsburger Panther sagen?
Ja, auf jeden Fall, dass sie an der Fitness arbeiten müssen.
Sehr gut, das geht dann gleich in Richtung Fitnessabteilung.
Ja, das war die letzten Jahre schwierig. Man hat sich vom Athletiktrainer getrennt, hat sich also auch in dem Betreuerstab etwas neu aufgestellt.
Ja.
Das hat man einfach gemerkt, hat was gefehlt. Und ansonsten, dass sie Leidenschaft und Wille zeigen müssen. Das ist, glaube ich, der Hauptausschlagpunkt, den man in Augsburg sehen will. Wir müssen nicht Erster werden. Aber man will sehen, dass die Mannschaft kämpft und ja, wenn sie verlieren, verlieren sie halt. Das war bei uns noch nie ein Thema. Aber sie müssen halt zeigen, dass sie wollen.
Sehr gut. Ich glaube, besser können wir diese Teamanalyse nicht abschließen. Markus, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hofft ihr auch?
Definitiv. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr schön, sehr schön. Und wenn euch das da draußen, liebe HörerInnen, gefällt, was wir hier so machen. Ihr kennt das, teilt uns, liked uns, bewertet uns, sagt's weiter, was ihr machen möchtet. Ne? Könnt euch uns auch gerne Mails schreiben, der Frank freut sich da natürlich immer sehr drüber. Beziehungsweise, das macht ja gar nicht mehr der Frank, das macht ja hier Karl. Ne? Muss man auch mal sagen, also Props an Karl. Jo, Markus, danke dir. Wir sehen uns hoffentlich in der neuen Saison jetzt wieder öfter, sowohl in München als auch in Augsburg. Da freue ich mich schon drauf auf ein Treffen.
Ja, ich mich auch.
Alles klar. Dann bis bald und wenn wir uns heute nicht mehr hören sollten, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ciao, ciao.
Mach's gut, servus.